Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Bei mir ist jetzt der Jan-Uwe Fitz, besser bekannt oder vielen bekannt als Vergrämer auf Twitter. Deswegen die allererste Frage, wie wird man zum Vergrämer?
Denn zum Vergrämer wird man eigentlich, weil man nicht direkt als Mensch, als Person im Internet erscheinen möchte, sondern man möchte sich lieber erstmal zurückhalten. Und also was heißt man? Also ich in dem Fall. Und deswegen habe ich damals eine Kunstfigur erfunden. Das war der Taubenvergrämer. Der lief eine Zeit lang auf meinem Blog mit relativ wenig Erfolg. Und erst als ich ihn dann zu Twitter rübergebracht habe, da unter dem Namen Vergrämer, weil Taubenvergrämer zu lang war für den Namen, ich glaube ein Buchstabe war zu viel, hat sich der Vergrämer auf Twitter entwickelt und hat einen Eigenleben entwickelt, abseits von mir, von meiner Person. Mittlerweile trete ich als Person aber immer wieder hinter dem Vergrämer hervor und bin eigentlich der Vergrämer, wenn du so willst.
Diese Puppe, die ist auch auf deinem neuen Buch drauf, auch dein Avatar bei Twitter. Was hat's mit der auf sich?
Also die Puppe ist eine rein spontane Entscheidung, eine surreale Entscheidung. Ich habe damals einfach ein Avatar, ein Foto für Twitter gesucht und meine Frau hat diese Puppe persönlich hergestellt und an Kinder verkauft damals oder beziehungsweise an Paten, Onkel, Patentanten für Kinder. Und dieses Foto war noch in der Flickr-Datenbank meiner Frau. Und da habe ich gedacht, na, da nimmst du den Affen einfach mal, setzt den als Twitter-Foto rein. Ich habe ja damals nie geahnt, dass da wirklich irgendwann mal so ein Erfolg draus entsteht, dass der wirklich mal auf einem Buch vorne erscheint. Also es war eine rein irrationale, emotionale Entscheidung, aber der Affe scheint eine gewisse Wirkung zu haben auf die Leute.
28.000 Follower sind es ungefähr aktuell?
Genau, ich glaube diese Woche wurden es 28.000, ja.
Kann man das überhaupt noch in so wahrnehmen, dass man sagt, okay, das sind jetzt so viele Leute, die wie auf so ein Konzert von Madonna zum Beispiel gehen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Du hast die Zahl 28.000, du siehst, dass es irgendwie mit zu den 20 größten Accounts in Deutschland gehört und es hemmt dich in gewisser Weise. Also am Anfang habe ich Twitter genutzt, mehr oder weniger spontan das reingeschrieben, was mir so passiert ist. Sehr viel Emotionen und Wut auch rausgelassen, aber immer humorvoll verpackt, also eher Satire, nicht groß nachgedacht. Wenn du 28.000 Follower hast, dann fängst du an nachzudenken, weil du wirst natürlich entfolgt und es gibt Reaktionen auf dich, es gibt Leute, die sagen, was ist das denn jetzt für Mist, den du geschrieben hast. Das sind alles Sachen, die beeinflussen dich und mir geht's mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr entspannt twittern und schreiben kann, weil ich immer die potenzielle Reaktion von 28.000 Leuten im Hinterkopf habe. Es hemmt mich in gewisser Weise, aber da muss ich durch wahrscheinlich, vielleicht gewöhnt man sich dran.
Wie ist deine Beziehung allgemein zu Social Media? Es ist ja im Endeffekt auch quasi auch so ein bisschen dein Karrieresprungbrett gewesen, oder?
Ja, man muss ja sagen, dass der Vergrämer oder ich in dem Fall wirklich eine Einbahnstraße sind. Also wir machen ja nicht wirklich einen Austausch, senden, empfangen, sondern der Vergrämer ist ein Autist, der in Social Media unterwegs ist, was eigentlich ein Widerspruch ist, weil Autisten haben in Social Media eigentlich nichts zu suchen. Er antwortet eigentlich so gut wie nie auf Leute, die in der Timeline ihn anschreiben. Ich antworte auf Direct Messages, auch auf E-Mails, aber dann als normaler Mensch, nicht als Vergrämer. Und der Vergrämer selbst ist wirklich, macht eigentlich das im Internet, was man als Social-Media-Mensch oder als Mensch, der sich in dieses Internet begibt, nicht machen soll. Er kommuniziert nicht in dem Sinne, sondern er ist wirklich komplett in sich und rotzt das raus und schreibt drüber. Aber es gibt anscheinend ein paar Leute, die sich in seinen Charaktereigenschaften wiederfinden und ihn deswegen gern lesen.
Du bist ja auch vom Hauptberuf her schon mit diesem ganzen Schreibding verbunden. Hat es dir viel geholfen, einfach dann auch so im Endeffekt in Anführungszeichen erfolgreich zu sein bei Twitter, weil man eben durch die Arbeit dieses gezielte Schreiben kann?
Also ich komme natürlich aus der Werbung, da ist man gewohnt, kurz und knackig zu schreiben. Also dieses Medium 140 Zeichen fiel mir relativ leicht, weil ich halt letzten 10 Jahre Headlines geschrieben habe oder viele Headlines geschrieben habe. Also ich bin es gewohnt, in wenigen Worten relativ viel auszudrücken. Insofern kommt mir Twitter sehr, sehr entgegen, wahrscheinlich überhaupt sehr vielen Werbetextern. Ich kenne einige Twitterer, erfolgreiche Twitterer wie Peter Breuer, Häkelschwein, die kommen alle aus der Werbung, sind alles Werbetexter. Das ist einfach, die sind es gewohnt, kurz und knackig zu formulieren, aber dabei doch ein bisschen was zu sagen.
Jetzt hast du doch ein bisschen ausführlicher geschrieben und ist ein Buch draus entstanden.
Ja, ein bisschen mehr als 140 Zeichen jetzt.
Mhm. 140 Seiten wahrscheinlich. Zeichen.
Ja, es sind sogar, glaube ich, 280. Aber ich habe auch sehr gestreckt, muss ich sagen. Also hier viele Kapitel drin, die dann auch auf der Hälfte des Buches einfach mal aufhören und so. Oh, ich habe hier ein Buch, das ich eigentlich verschicken wollte, sehe ich gerade. Da ist eine Widmung drin. Aha. Okay, gut. Nee, ja, es ist dick geworden, relativ dick geworden. Es hat 300 Seiten, fast 287 Seiten.
Jetzt ist trotzdem der erste Satz meistens in so einem Buch so ein Bestandteil, wo sich viele Autoren lange Gedanken drum machen. Bei dir ist er, ich habe in letzter Zeit das Gefühl, von einer Wanderbaustelle verfolgt zu werden, glaube ich.
Das ist auch ein Tweet von mir, den ich vor 2, 3 Jahren geschrieben habe. Das war damals einfach so, dass ich, egal wo ich hingekommen bin, es waren nur Baustelle da. Also ich habe Urlaub gemacht, Baustelle zu Hause, auf beiden Seiten meiner Wohnung war Baustelle und ich dachte, es kann nicht sein, dass du überall, wo du hinkommst, eine Baustelle antriffst. Habe dann deswegen für mich die Theorie entwickelt, dass mich der Wanderbaustelle verfolgt. Habe das damals auf Twitter auch geschrieben. Ich glaube, eine Wanderbaustelle verfolgt mich. Kann aber auch sein, dass ich nur zufällig vorher herlaufe. Und aus diesem Tweet habe ich das erste Kapitel gemacht sozusagen. Also einfach eine surreale Verfolgungs- und Paranoia, wenn du so willst. Also die Baustelle, die mich verfolgt auf Schritt und Tritt. Natürlich dann in diesem Fall auch mit Bauarbeitern und der eine hat immer Presslufthammer dabei. Und dementsprechend fiel mir der erste Satz leicht, weil es einfach ein alter Tweet von mir war.
Das Buch heißt Entschuldigen Sie meine Störung, ein Wahnsinnsroman. Das Wort Wahnsinn ist da auch ein bisschen doppeldeutig zu sehen, oder?
Ja, es sollte erst heißen, ein Anstaltsroman. Das hat sich im Laufe der Zeit dann herauskristallisiert beim Schreiben, dass nicht so viel in der Anstalt spielt, wie ich eigentlich geplant hatte. Also die Hälfte des Buches spielt außerhalb der Anstalt und dann begibt sich der Ich-Erzähler, der nicht der Vergrämer ist, muss man dazu sagen. Der Affe ist zwar vorne drauf und er hat auch was von dem Vergrämer gemein, aber mein Ich-Erzähler heißt Jan-Uwe Fitz. Auf so Namen kommt man manchmal lustigerweise. Und das ist aber nicht der Vergrämer. Aber was er mit dem Vergrämer gemeinsam hat, er ist ein Autist. Er ist also komplett in seiner eigenen Welt gefangen und beschäftigt sich nur mit sich selbst und stellt an sich Sachen fest, die andere Menschen vielleicht nicht an sich feststellen würden, weil sie mit anderen Leuten kommunizieren. Und dieser Vergrämer ist so introvertiert und autistisch, dass er aus dieser Welt gar nicht rauskommt, dann doch in die Anstalt geht eigentlich, um sich heilen zu lassen. Aber da feststellt, er ist einfach immun gegen Psychotherapie und gegen Gruppentherapie. Überhaupt in der Gruppentherapie kommt er überhaupt nicht zurecht, weil es gar nicht so sein Medium ist. Er versucht das zwar alles, aber im Prinzip kommt im Endeffekt das raus, was er sich vorher schon gedacht hat, nämlich, dass er inkompatibel ist mit anderen Menschen.
Wie viel Jan-Uwe Fitz Real Life steckt in Jan-Uwe Fitz Ich-Erzähler?
Na gut, ich glaube, im Endeffekt ist vieles von dem, was man schreibt, auch in einem selbst verankert. Ich glaube, es gibt Leute, die mein Leben kennen und die wissen, welche Vergangenheit ich habe sozusagen, die dann das Buch unter einem anderen Augenschein lesen als Leute, die mich jetzt nicht kennen zum Beispiel. Also ich habe ein Kapitel drin, wo es darum geht, dass ich meine Eltern nach 20 Jahren wieder treffe zum Beispiel und von denen ziemlich angenervt bin und die auch ziemlich charakterlich daneben sind. Und das ist schon relativ hart, das Kapitel, muss ich sagen. Aber wenn man bedenkt, dass ich halt relativ früh vollweise geworden bin, ist es halt dadurch wieder eine ganz andere Geschichte. Also es ist keine Abrechnung mit meinen Eltern, sondern es ist sozusagen eine humorvolle Aufbereitung der Tatsache, ich habe meine Eltern mit 5 und 7 Jahren verloren. Wie würde ich heute mit ihnen umgehen, wenn sie wieder auftauchen würden? Also das sind Sachen, die kann man nur verstehen, wenn man ein bisschen meinen Hintergrund kennt und nicht, wenn man das Buch liest. Wenn man das Buch liest, denkt man, oh, der hat aber ein gebrochenes Verhältnis zu seinen Eltern. Ich habe gar kein Verhältnis zu meinen Eltern. Also insofern kann man dieses Buch vielleicht nicht nur 1:1 Comedy-mäßig lesen, sondern muss vielleicht auch ein bisschen meinen Hintergrund kennen. Aber ich würde sagen, es funktioniert auch, wenn man meine Historie nicht kennt.
Es ist aber schon eher ein Buch, das man sich anliest, wenn man auch ein bisschen schmunzeln will, oder?
Ja, es ist schon. Also diese Krankheiten, diese Störungen, die ich da in dem Buch ausbreite, die sind vollkommen hanebüchen und irrational. Und es ist auf jeden Fall ein Comedy-Buch. Aber es hat halt schon einen sehr ernsten Hintergrund, weil wie jeder Mensch habe ich auch meine Störungen. Ich habe relativ lange unter einer gewissen Menschenphobie gelitten. Also ich konnte eine Zeit lang nicht wirklich unter Menschen gehen. Und das habe ich alles im Griff mittlerweile. Aber dieses Gefühl hast du noch in dir. Und ich würde sagen, in dem Buch habe ich das sozusagen humoristisch verarbeitet. Also ich reite da nicht auf meinen Problemen rum, sondern ich bereite sie so auf. Und viele Menschen kennen anscheinend dieses Problem auch, so eine Angst vor Menschen zu haben, ohne dass es jetzt eine Krankheit ist. Aber das, was der Vergrämer tut, das habe ich mir gewünscht, dass ich das früher auch getan hätte. Also viel humorvoller mit der Krankheit, mit der Störung umzugehen und sich auch mal über sich selbst lustig zu machen, selbst wenn es eine Krankheit oder eine psychische Störung ist in dem Fall. Willst du noch was trinken? Hört man, dass ich einen trockenen Mund habe oder was?
Nee, ich nur so ein Angebot. Man kann es aber gerne rausschneiden. Wir können es auch einfach drin lassen.
Das ist drin, sehr egal. Das habe ich sowieso, also bei den Lesungen, letzte Woche in Berlin haben wir das Buch hier vorgestellt. Da musste ich alle 2 Sekunden trinken, weil ich ständig den trockenen Mund hatte und die Leute dann irgendwie dann auch schon gesagt haben, kannst du mal aufhören zu trinken, das stört ja.
Und dann schalte ich alle 5 Minuten aufs Klo dann noch.
Nee, das ging. Also ich glaube, ich habe das ausgeschwitzt, die Flüssigkeit, dann ist das Gute, wenn du aufgeregt bist.
Wie lange hat es gedauert von der Idee, ich schreibe jetzt ein Buch, bis hin zum ich halte es in der Hand?
Und das Buch hat sich ja durch Twitter entwickelt im Prinzip. Also ich habe in dem Buch auch 2, 3 kleine Sachen drin, die aus meinem Blog stammen zum Beispiel. Also das Buch hat sich jetzt über mehrere Jahre entwickelt, geschrieben, aber wirklich der Plan, dass es als Buch wirklich auf den Markt kommt, dass ich einen Verlag habe, der hat sich vor einem Jahr ergeben. Da hat sich dann eine Literaturagentin bei mir gemeldet und würde meinen Blog lesen und findet das alles sehr toll und gut. Und dann hatten wir wenig später dann auch schon aufgrund eines kurzen Exposés die Idee zu dem Buch. Aber geschrieben habe ich es über 3-4 Jahre. Die Idee, wirklich ein Buch daraus zu machen, hat sich so im letzten Jahr entwickelt.
Wie oft schweift man dann von irgendwas ab, was man gar nicht wollte, oder macht dann Dinge, die gar nicht so geplant waren, und verwirft die dann wieder? Oder schreibt man das dann doch so straight durch?
Also ich bin eigentlich jemand, der vorher nicht nachdenkt. Also ich schreibe das Buch eigentlich mehr oder weniger aus dem Unterbewusstsein kommend raus. Ich schreibe auch sehr viel mit der Hand, mit Feder und Tinte, weil das einfach einen anderen Zugang zu Buchstaben hat. Also wenn du tippst, und ich kann zum Beispiel nicht Korrektur lesen. Also wenn ich anfange, mein Buch Korrektur zu lesen, entstehen neue Ideen. Also ich kann keinen bestehenden Text von mir einfach rund machen, sondern dann denke ich, ah, da kannst du noch irgendwie ausschweifen, und dann habe ich 3-4 neue Seiten auf einmal. Deswegen schreibe ich mehr oder weniger runter und gebe das dann meinem Lektor beziehungsweise irgendjemandem zum Lesen. Also das Buch ist nicht rational. Also es hat auch nicht vorher eine Gliederung gehabt in dem Sinn, dass ich gedacht habe, okay, da passiert das und da das, sondern es hat sich mehr oder weniger organisch beim Schreiben entwickelt. Und das Buch dreht sich um weite Teile um Angst. Und diese Angst habe ich auch beim Schreiben teilweise empfunden. Also ständig so diesen Hintergrund, will doch eh keiner lesen und was machst du hier eigentlich? Und gerade wenn du im Social-Media-Bereich unterwegs bist und da eine gewisse Bekanntheit hast, und bei Social Media können die Leute natürlich sehr schnell, sehr anonym antworten. Vor diesen Reaktionen hatte ich auch immer Angst. Also ich habe auch in dem Buch ein Kapitel drin, wo ich sage, liebe Internetleute, schreibt bitte nicht ins Internet, dass ihr dieses Buch scheiße findet. Redet gerne hinter meinem Rücken schlecht über mich, das ist mir egal, aber ich möchte nicht zufällig im Internet draufstoßen oder so. Ich google ständig meinen Namen, und wenn ich irgendwo lese, Jan-Uwe Fitz ist ja ein super Arsch und sein Buch ist total scheiße, dann tut mir das sehr weh.
Wie waren die Reaktionen bis jetzt aber doch sehr gut, oder?
Ich habe erst 3-4 gelesen, die waren gut, ja, die fanden das sehr lustig. Einer hat sogar geschrieben, ich habe mich scheckig gelacht, das hat man gerne, aber bis jetzt ging's, ja.
Wie surreal ist es für dich, bei Amazon was drin stehen zu haben?
Ja, Amazon ist für mich eine Zeitbombe, also ich seht ihr ja auch bei anderen, bei Kollegen, die ihre Bücher drin haben, dass natürlich da Leute dann auch kritisieren und nicht immer nett schreiben über das Buch und so. Und ich warte auf die, also die erste Kritik bei Amazon ist gestern erschienen, die war positiv zum Glück. Aber man rechnet, also man will ja doch schon irgendwie, dass das Buch akzeptiert wird und dass die Leute es gut finden. Und es gibt schon bei mir so eine gewisse Angst vor der negativen Kritik.
Ist dennoch schon was geplant? Also macht man dann, Dumont bist du ja, macht man dann gleich dann so einen Vertrag über 3-4 Bücher, so wie es dann die Stars über 3-4 Alben machen im Musikbereich?
Nee, ich bin ja Anfänger. Also es ist ja mein erstes Buch in dem Sinne. Ich glaube, Dumont will erstmal gucken, wie der für Grämer so läuft. Ich glaube, für die ist auch dieses Social Media und dieses Twitter-Ding nicht so richtig zu fassen. Die sind halt, Dumont ist ein sehr kunstorientierter Verlag, die bringt sehr viel Kunstbücher raus und jetzt den neuen Wellbeck. Und ich weiß nicht, ob sie mit einem Twitterer wirklich so viel anfangen können oder konnten. Deswegen haben sie erstmal abgewartet, denke ich mal, wie läuft das bei dem, und die 28.000 Follower, wie viel kaufen wirklich dieses Buch? Also ich habe wirklich nur Vertrag über dieses eine Buch.
Okay. Was glaubst du, wie gut ist die Chance, über Social Media sich dann eben in dieses Geschäft reinzuwuchten, sage ich jetzt mal, oder allgemein jetzt sich einen Namen zu machen, um dann sowas zu machen? Also hat ein junger Autor, der vielleicht gar keine Chance hat, einen Verlag zu finden, die Chance, mit guten Tweets oder mit guten Aktionen im Web, Blog oder sowas, doch eine Karriere zu machen?
Nur Tweets, glaube ich, wird schwierig. Er sollte da auf jeden Fall einen Blog hinterlegen. Er sollte lustige Tweets schreiben, aber auch längere Texte schreiben können und immer wieder zwischen seinem Blog und seinem Twitter-Account hin und her switchen, sage ich mal. Weil nur kurze Sachen, dadurch wird man auch nicht bekannt. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich vor 3 Jahren, als ich auf Twitter angefangen habe, war Twitter noch relativ, hat noch ein Schattendasein geführt. Dadurch konnte ich mich dann relativ schnell nach oben bringen und könnte eine Bekanntheit aufbauen. Das ist heute natürlich schwieriger, auf Twitter bekannt zu werden. Aber wenn man gut schreibt, dann würde ich mich doch eher auf den Blog konzentrieren, den Twitter-Account nur als Beta-Medium nutzen. Das Alpha-Medium wäre für mich das Blog. Und mit Twitter kann man so eine gewisse Aufmerksamkeit für sich schaffen.
So ein erweitertes RSS-Feed im Endeffekt dann.
Ja, genau, so muss man sehen. Also Twitter sollte eigentlich Nachrichten, also mittlerweile mehr noch als vor 3 Jahren ein Nachrichtenmedium sein, das eigentlich auf andere Dinge hinweist. Also es ist wirklich so, dass auch wirklich viel Kreativität auf Twitter einfach verschleudert wird. Super Tweets, da sind Leute dabei, die ganz großartig sind, wie Bangpow zum Beispiel und so. Du bist ja auch nicht so schlecht, möchte ich fast sagen. Das muss ich sagen, hast du vorhin gesagt, soll ich loben.
Ich hab dir den 20er
gegeben. Ja, genau. Und die schreiben Sachen, die dann natürlich auch in 3 Wochen keine Sau mehr kümmern, so ungefähr, außer es gibt nochmal eine Twitter-Lesung oder so. Also auch ganz viele Tweets haben auch das Zeug zu einer ganz tollen Geschichte. Aber die verpuffen auf Twitter leider. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt einige Tweets sozusagen dann auch noch so ein bisschen ausschmücken kann, indem ich das Buch schreibe. Aber ich würde auch Leute raten, sich nie auf Twitter zu konzentrieren, wenn sie wirklich bekannt werden wollen, sondern einen Blog. Und ich glaube, wenn man einen Blog hat, dann früher oder später werden die Verlage auf einen aufmerksam, wenn man wirklich gut schreibt.
Kommen wir nochmal kurz aufs Buch zurück. Es ist anders als das übliche Sachbuch, oder?
Ja, es ist kein Sachbuch. Also verkauft an Dumont wurde es damals als erzählendes Sachbuch. Aber im Prinzip erzähle ich nur über mich selbst. Und sollte es eine Art Anstaltsroman werden. Deswegen hieß es ja auch erst im Untertitel ein Anstaltsroman. Mittlerweile, also das Buch ist dann wirklich beim Schreiben zu einem kompletten Trip geworden. Also irgendwann stimmt in dem Buch auch gar nichts mehr. Es ist zwar immer lesbar, ist alles rational verständlich, aber der Ich-Erzähler ist irgendwann gar nicht mehr zu verstehen. Die Nummerierung der Kapitel läuft auch irgendwann komplett aus dem Ruder. Also irgendwann ist Nummer 17, das nächste Kapitel ist dann Nummer 35 und es geht dann bis 2000 noch was. Auch ganz viel in dem Buch ist auch verschwunden, weil ich nicht weiß, wo es hin ist. Also es ist über weite Teile ein Fragment, aber ich glaube, es ist doch ganz lustig zu lesen. Hat auch irgendwie drei Teile, das Buch. Eins vor der Klinik, eins in der Klinik, eins nach der Klinik, aber auch das ist mehr oder weniger durcheinander. Die Rahmenhandlung des Buchs setzt auch erst am Ende ein, zum Beispiel. Aber ich bin ziemlich weit vorne schon auf die Rahmenhandlung. Also das Buch ist mir komplett aus dem Ruder gelaufen, aber das ist, wie gesagt, nicht geplant gewesen. So gelassen, wie es war.
Dreiteilig, das heißt, ist auch schon eine Kinotrilogie geplant? Also nach Herr der Ringe und Harry Potter, das ist gut, das sind immer mehr Teile, aber es riecht nach Trilogie, oder?
Ja, riecht nach Trilogie, aber ich würde doch eher das Fernsehen vorziehen. Also ich bin eher ein Serienfreund und ich kann mir das Buch eigentlich als Serie ganz gut vorstellen. Also gerade was so die Abenteuer in der Klinik angeht, die Dialoge und Theaterstück. Ich kann mir auch ein Theaterstück und Drama vorstellen. Also ich überlege jetzt mit einem Bekannten zusammen, das Ganze mal in eine dramatische Form umzuarbeiten und in Off-Theaters aufzuführen oder so. Keine Ahnung, also als Film sehr schwer vorstellbar, weil es doch surreal ist. Also es gibt halt Szenen, wo ein Balkon geklaut wird und so. Da muss man dann schon hier Ludwigsburger Filmakademie mit einschalten und das kostet wahrscheinlich dann zu viel Geld. Also als Realfilm wäre es eine Herausforderung.
Wer wäre der Hauptdarsteller?
Es müsste wahrscheinlich doch ein Zeichentrickfilm sein und dann wäre der Affe wahrscheinlich die Figur.
Ich meine jetzt, wer deine Person spielen würde, wenn du das verfilmt werden würde. Du stürzt dann auch nur mit Maske auf.
Ja, genau. Nee, die Hauptfigur, ich weiß, schwer zu sagen, also jetzt müsste ein komplett unbekanntes Gesicht sein. Also das Problem am Vergrämer ist, der funktioniert eigentlich besser, wenn man kein menschliches Gesicht dazu hat. Das habe ich auch auf Twitter gemerkt, dass es wirklich viele Leute gab, die dann irgendwie enttäuscht waren, als dann hieß, ach, der Vergrämer, der sieht ja echt ganz normal aus. Und die hatten ihre Fantasie, wie der Vergrämer aussehen muss. Und dann sehen sie mich und sagen, naja gut, eigentlich ist das ja ein relativ langweilig aussehender Typ. Und deswegen sollte bei einer Verfilmung, wenn es denn wirklich die Verfilmung gäbe, sollte dann wirklich ein unverbrauchtes Gesicht unterwegs sein. Also jetzt kein Christian Ulm, so sehr ich den schätze, aber da weiß man sofort Christian Ulm.
Du machst ja auch sehr viel im Bereich Lesungen. Triffst du ja auch immer wieder mal Twitterer, die du vielleicht vorher noch nicht gesehen hast. Ist das auch immer wieder ein Überraschungsei?
Also ich muss sagen, es gibt wirklich ganz viele interessante Twitterer, die auch privat sehr umgänglich sind. Ich habe wirklich mittlerweile, ich würde sagen, drei Freunde, echt wirklich Freunde gewonnen, die ich über Twitter kennengelernt habe, mit denen ich auch irgendwie meine Freizeit verbringe, mit denen die wir zum Grillen einladen und so. Es sind wirklich spannende Leute dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das ein Berliner Ding ist, wie das in anderen Städten funktioniert, aber in Berlin gibt es natürlich auch eine sehr große Bereitschaft, auch auf diese Veranstaltungen zu gehen. Und ich mache einmal im Quartal in Köln und in Berlin es ist keine Twitter-Lesung, aber ich lasse Twitterer da Texte vorlesen, ihre eigenen Texte vorlesen, die aber nicht Tweets sind, sondern ihrem Blog entstammen. Teilweise sind es Autoren, Matthias Sachau, der ja auch schon bei euch war, hat da auch sein Buch vorgestellt zum Beispiel. Also es ist einfach, und viele Twitterer treffen sich da, lernen sich da zum ersten Mal kennen. Und ich habe auch schon durch die Veranstaltung einige Beziehungen und auch schon Kinder gestiftet. Also es gibt schon Joe Fitz, die Veranstaltung heißt Joe Fitz, es gibt Kinder, die Joe Fitz entstanden sind.
Die heißen dann aber auch nicht wie die Veranstaltung oder so wie Paris Hilton nach dem Ort heißt, wo sie gezeugt wurde. Haben die schon so Namen entsprechend auf die Veranstaltung?
Ich weiß gar nicht, ob einer Jan-Uwe heißt von denen. Ich kann mir es schwer vorstellen. Ich selbst leide ja sehr unter dem Namen. Ich möchte es keinen empfehlen.
Also der Sohn von Beckham heißt Brooklyn, weil er da gezeugt wurde. Und Paris Hilton heißt nach dem Zeugungsort auch Paris. Deswegen in Deutschland ist es eher ungewöhnlich, weil Lüdenscheid Nord möchte halt auch wenige Leute.
Oder Gewerbegebiet ist auch ein schöner Vorname.
Das Joe Fitz ist schon so eine Institution.
Ja, es war ein Geheimtipp, weil ich einfach eine kleine Bar in Berlin hatte, wo wir das veranstaltet haben, einmal im Monat. Und mittlerweile ist das Ganze schon ein bisschen größer. Also es es sind immer nur so viele Leute wie damals, weil wir es auch in kleineren Locations machen. 120 Leute kommen jedes Mal und im Prinzip kann jeder mitlesen. Also wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich bin eigentlich ein geiler Texter, geiler Schreiber, ich habe noch nie die Chance gehabt, das öffentlich vorzulesen. Ich bin Stand-Up-Comedian, ich mache Musik, was auch immer. Also das ist eigentlich eine Lesebühne, die für jeden offen ist. Ich suche zwar für jedes Mal Lesende raus, aber wenn jemand sagt, ich bin Talent, er kann sich gern bei mir bewerben. Also einfach eine E-Mail schicken an juff@benefits.tz.de und dann gucke ich mir es gerne an und lade ihn gerne ein.
Wie kam es überhaupt zu der Idee? Ich meine, das ist ja jetzt mittlerweile schon wieder fast so eine normale Sache, Lesungen, aber also so wie ich es verfolgt habe, ist es nicht so üblich gewesen. Es haben dann meistens nur Buchautoren gemacht, die ein Buch released haben und damit promoten wollten.
Ja, es gibt in Berlin, gibt es schon, ich glaube auch in Köln, in anderen Großstädten, viele, viele Lesebühnen sozusagen. Autoren, die sich regelmäßig einmal die Woche treffen und dem Publikum ihre neuesten Texte vorlesen. Aber was es, glaube ich, vorher noch nicht so in dem regelmäßigen Rahmen gab, war eine Web 2.0 Lesebühne. Also Autoren, die ich aus dem Netz sozusagen herausziehe und ins wahre Leben stecke. Was für viele Twitterer, die auch schüchtern sind, zurückhaltend sind, aber gute Schreiber sind, immer eine große Herausforderung war. Also einige haben zum ersten Mal da bei mir sozusagen auf der Bühne gestanden und gelesen und haben mittlerweile Blut geleckt und möchten das gerne öfters machen und bemühen sich darum.
Wie geht's weiter mit dem Vergrämer, wie geht's weiter mit dir?
Vergrämer muss man mal gucken. Also es ist die Verhandlung über Filmrechte, also es gibt schon irgendwie so ein bisschen ein paar Interessen. Wäre schön natürlich, wenn irgendwas daraus würde. Dann wird es ein zweites Buch geben, aber da sind noch keine Verträge unterschrieben. Und mal gucken, ich lasse es auf mich zukommen. Also wie das Buch selbst, denke ich nicht so weit im Voraus, weil auch bei dem Buch hat sich alles mehr oder weniger so kurzfristig entwickelt. Also einen Plan zu verfolgen, hat da keinen Sinn. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich möchte aber gerne ein zweites Buch schreiben, aber da steht noch nichts fest.
Wenn man dich lesen, hören, sehen will, es gibt ja einige Lesetermine. Am besten sagst du die Homepage, oder?
Ja, auf meiner Seite benefits.de, auf meinem Blog, da sind die Sachen. Es gibt mich auch bei Facebook unter Jan-Uwe-Fitz und Lesungen, aber im südlichen Raum sind noch keine vorgesehen. Also bei euch hier jetzt, Aschaffenburg, Würzburg, ist jetzt noch keine. In München wird es eine geben. Die meisten finden jetzt im Mai statt, also 7. Mai Berlin, 13. Mai Köln, 22. Mai Tübingen. Das könnte noch relevant sein hier. Ist das weit von euch?
Stündchen, anderthalb.
Stündchen ist doch gar nichts. Und Braunschweig noch am 26. Mai. Ja.
Dann sage ich erst mal.
Ganz wichtig noch, am 3. Juni darf ich bei 1 Live Clubbing oder Clubbing lesen. Das ist ein relativ großer Radiosender im Westen vom WDR.
Konkurrenz.
Ja, aber ist es Konkurrenz für euch?
Wir schneiden es raus.
Okay, alles klar.
1 Live Clubbing natürlich auch für all die in der Gegend wohnen und das hören können oder Webstreamen natürlich haben. Auch natürlich gern und sehr zu empfehlen. Ich sage schon mal vielen Dank für das Interview und natürlich wünsche ich dem Jan-Uwe Fitz und dem Vergrämer weiterhin viel Erfolg und hoffe natürlich auf die Trilogie im Kino dann doch.
Ja, ich wünsche dir aber auch viel Erfolg, egal was du machst.
Dankeschön. Okay,
danke.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.
Poppe and People.